SWR 1, der Sonntagmorgen mit Magdalena Knöller.
Kennen Sie schon Baloo? Ich meine nicht Baloo, der Bär aus dem Dschungelbuch, sondern Baloo, die Labradorhündin aus Stuttgart. Die ist regelmäßig auf Montage unterwegs, ja? Wirklich auf Montage mit ihrem Herrchen. Und diese Woche war sie am Bodensee auf Tour. Gleich durch mehrere Seniorenwohnparks. Und Verena Katschka durfte sie dabei begleiten.
Wenn Herrchen Patrick Bauer Baloo die Werkzeugweste umschnallt, dann weiß sie, gleich geht's los. Etliche Taschen und Ösen hat die sandfarbene Weste. Darin stecken vor allem verschiedenste Schraubenzieher.
Grüß Gott, hallo. Der Werkzeughund ist wieder da.
Hier im Seniorenwohnpark in Meersburg kennen die meisten Baloo schon. Sie kommt zweimal im Jahr und schaut mit ihrem Herrchen und dessen Kollegen Daniel Mlakar nach den elektrischen Türen. Zielsicher wedelt die Hündin auf die Empfangsdame hinter dem großen Tresen in der Eingangshalle zu. Großes Schmusehallo.
Aber nur wenn jeder so begrüßt werden würde, gell? Immer.
Meistens schaffen es die Servicetechniker Patrick Bauer und Daniel Mlakar nicht ohne Anhalten von Einsatzort zu Einsatzort. Alle wollen Baloo streicheln.
Das ist ein toller Hund. Hallo, du fleißiges Kerlchen.
Baloo. Nice to meet you, Baloo.
Baloo genießt und schmiegt sich an Hände und Beine. Ist aber auch gleich bei der Sache, als es ans Schaffen geht. Aufs Kommando klettert sie zwei Stufen auf die Leiter, auf der Herrchen Patrick Bauer steht und gerade den 5er Schraubenzieher braucht.
Also sie nutzt natürlich tatsächlich auch was, weil sonst müsste ich ja im Grunde genommen jedes Mal zur Werkzeugtasche auch laufen. Aber an sich für sie ist das natürlich erstens mal eine Beschäftigung. Sie hat was zu tun, sie trägt was durch die Gegend. Und wenn ich sie natürlich dann rufe oder sowas, dann ist das natürlich ja, toll. Ja.
Patrick Bauer wollte seine Baloo nicht einfach allein zu Hause lassen. So kam sie zu ihrem Job als Montagehelfer. Für alle ein Gewinn, findet auch Kollege Daniel Mlakar.
Weil man halt dann auch merkt, dass die Leute einen ein bisschen anders betrachten. Man ist dann nicht nur der Handwerker, sondern hat dann noch einen Hund dabei und dann ist das alles ein bisschen freundlicher.
Zur Mittagszeit ist dann die große Schiebetür am Haupteingang dran. Viele Seniorinnen und Senioren sind auf dem Weg zum Mittagessen und da hat Baloo natürlich den großen Auftritt. Sie schaut aus lieben Hundeaugen hoch und hält die weichen Schlappohren hin. Glücksgefühle. Baloo, die Werkzeughündin. Jetzt hat sie sich aber wirklich eine Pause verdient. Patrick Bauer schaut ganz genau darauf, dass es seiner besten Mitarbeiterin nicht zu viel wird. Die Weste kommt erstmal ab und raus geht's auf die nahe Wiese. Da jagt Baloo im Affenzahn einem Tennisball hinterher.
Ist das Kunst oder kann das weg? Den Spruch kennen Sie sicher auch und vermutlich kennen Sie auch das Gefühl, dass Kunst einen manchmal ganz schön an seine Grenzen bringen kann. So nach dem Motto, hä, was soll das denn jetzt? In Germersheim stellen zurzeit geflüchtete Künstlerinnen und Künstler aus und sie wollen mit ihrer Kunst Grenzen bewegen, verschieben. Sandra Bieger hat sie getroffen.
Stolz steht Mohamed Ferrauni vor seinen Bildern in den Räumen des Bildungsträgers Profes im pfälzischen Germersheim. Der Algerier ist umringt von neugierigen Ausstellungsbesuchern. Geduldig erläutert der bedächtige 63-Jährige die Geschichten, die sich hinter seinen abstrakten, meist sehr farbenfrohen Kunstwerken verbergen.
Dieses Bild, das heißt der Deckkreis des Lebens, das erzählt von dem Menschen und seiner Würde.
Ferrauni lebt seit 28 Jahren mit seiner Familie in Deutschland. Der studierte Gymnasiallehrer hat nach seiner Einwanderung unter anderem als Lkw-Fahrer, Integrationshelfer und Dolmetscher gearbeitet. Zur Kunst ist er erst vor 2 Jahren gekommen. Dass er jetzt gemeinsam mit anderen Künstlern eine eigene Ausstellung machen kann, findet er großartig.
Es ist sogar eine Ehre für mich, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und mit Flüchtlingen zu arbeiten, egal woher die kommen, egal was sie sind, Frauen oder Männer, arm oder reich, schön oder nicht schön, spielt keine Rolle. Hauptsache ist der Mensch.
Ferrauni ist der älteste Teilnehmer des Projektes Kunst bewegt Grenzen. Die jüngsten Teilnehmer sind Anfang 20. Insgesamt beteiligen sich 7 Künstlerinnen und Künstler an dem Projekt, unter anderem aus Afghanistan, Brasilien, Rumänien und dem Iran. Die Idee zu dem Projekt hatte Marita Schunden vom Bildungsträger Profes in Germersheim.
Es geht uns darum, sichtbar zu machen, welchen kulturellen Beitrag diese Migranten wirklich leisten können. Migranten tauchen bei uns eher auf als Leistungsempfänger. Ja, sie können kein Deutsch, sie können das nicht und jenes nicht, haben keine Arbeit, brauchen erstmal Geld. Aber Migranten bringen was mit und das wollten wir sichtbar machen.
Die Ausstellung mit Bildern der einzelnen Künstler ist nur ein Teil des Projektes. Daneben gibt es Workshops. Unter Anleitung des Bildhauers Friedrich Riedelsberger haben die Teilnehmer einen Tag lang gemeinsam an einem abstrakten Bild gearbeitet. Auch damit die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. Amirisa Shadab aus dem Iran ist dankbar dafür. Der 31-Jährige aus Teheran macht zum einen politische Kunst, mit der das Regime in seinem Heimatland kritisiert. Zum anderen druckt er farbenfrohe Fotokollagen mit historischen Bauwerken wie beispielsweise den Pyramiden auf T-Shirts. Dabei steht für ihn das Design und nicht die Politik im Vordergrund.
Dieser Workshop für mich sehr schön, weil viele Leute verstehen nicht, was denken ich. Und dann kann die meine Bilder sehen und dann verstehe meine Meinung.
Zusammen kann man was bewegen. Ja, also das kann man schon so sagen bei den Freiwilligen, die die Woche auf dem Freiburger Hausberg, dem Schauinsland, rumstapfen. Die bewegen dort ziemlich viele Steine und Stämme von A nach B. Und das machen sie ganz euphorisch. Das tut ihnen offenbar richtig gut, hat SWR1-Reporter Christoph Gerlitz erlebt.
Euphorie ist etwas Wunderbares. Sie sorgt für Glücksgefühle, macht einfach gute Laune. Da steht eine Gruppe junger Frauen und Männer im kalten Schlamm dieses frühen Morgens mit Spitzhacken und Schaufeln, Schuhe und Kleidung dreckverschmiert und die jungen Leute strahlen. Sie hacken und hämmern, wuchten schwere Steine aus einem Bachbett und haben sichtbar Freude. Josch zum Beispiel, Sportstudent aus Köln und sein Kumpel Jakob.
Ich bin in Köln eigentlich, Großstadt, bin jetzt mal eine ganze Woche im Wald.
Der Schauinsland, irgendwo mitten im steilen Bergwald. Sie schuften hier seit Tagen, in einer felsigen Rinne auf der Westseite des Freiburger Hausberges. Dort, wo bei starkem Regen das Wasser alles mitreißt. Jetzt wuchten sie schwere Stämme in das Bachbett, um das Wasser zu zähmen. Der Einsatz ist ehrenamtlich, Geld bekommen sie dafür nicht. Es ist harte, körperliche Arbeit, aber niemand hier beklagt sich. Ganz im Gegenteil.
Der Dreck tut gut. Ja,
ja,
ja, klar.
Seit über 30 Jahren bringt das Bergwaldprojekt Freiwillige zusammen, verbindet das Praktische mit dem Schönen, die Pflege und den Schutz des Waldes mit einem intensiven und außergewöhnlichen Naturerlebnis. Der Schauinsland ist nur eines von vielen Einsatzgebieten in ganz Deutschland. Man muss die jungen Leute eigentlich nicht fragen, wie sich das hier anfühlt. Bei Lena aus Tübingen und Anne aus Wien hört man es auch. Nicht nur reden, sondern einfach machen. Caro aus Leipzig sagt, dass sie weit weg vom Alltag sei, im Hier und im Jetzt. Mit einem Schäleisen entfernt sie mühsam die Rinde eines Baumstammes und erzählt, was fast alle hier empfinden.
Wenn es dann ganz anstrengend wird, gehen die Gedanken auch weg. Und das ist so ein bisschen der meditative Moment, finde ich. Man merkt noch, ah, das muss noch weg, das muss noch weg. Man denkt wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt. Also im Alltag denkt man, naja, nächsten Monat, nächstes Jahr. Und hier wirklich nur, okay, der nächste Schritt ist. Und das ist auch das Schöne.
Auch Sabine aus Düsseldorf schält und strahlt.
Also ich habe ja auch Bilder geschickt, so nach Hause zu Freunden und so. Ja, alle haben mir echt auch zurückgeschrieben, hey, du strahlst so. Ich sag, ja.
Mitten hinein in die Frühstückspause bricht die Sonne durch die Wipfel der Bäume. Feel good im Schwarzwald. Es ist der Lohn. Der Lohn für die schwere Arbeit.
Du bist mitten im Wald und du hörst halt nichts. Du hörst keinen Straßenlärm, du hörst gar nichts. Du hörst einfach nur so den Wald um dich ringsrum. Und Zeit spielt vor allen Dingen überhaupt keine Rolle. Es ist bumsegal, wie spät es gerade ist. Es ist einfach nicht wichtig. Und das ist auch so das, was so entspannt. Ja, das macht glücklich.
Kurze Zeit später stehen sie wieder im Schlamm, hacken wieder, wuchten Steine und hieven Stämme und lachen dabei. Euphorie ist etwas Wunderbares und sie kann viel bewegen.
In Frankreich ist die tiefe Krise der katholischen Kirche gerade wieder offensichtlich geworden. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass dort in den letzten 70 Jahren geschätzt 216.000 Kinder und Jugendliche von Priestern und Ordensleuten sexuell missbraucht wurden. Das sind nochmal ganz andere Zahlen als in Deutschland mit der MHG-Studie. Betroffene halten die deutschen Zahlen entsprechend auch für geschönt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, hofft, dass sich bald etwas ändert in der Kirche. Und er setzt auf die Weltsynode, zu der Papst Franziskus aufgerufen hat.
Gerade in den letzten Tagen sind erschreckende Ergebnisse auch noch mal zum Missbrauch in der französischen Kirche zutage getreten. Wer jetzt noch antritt und sagt, die Kirche hat kein systemisches Problem und sie muss an systemische Fragen heran, der ist blind oder er will nicht sehen, was die Wirklichkeit der Kirche ist. Also ich kann nur dringend wirklich darum bitten und im Gespräch mit denen, die jetzt für diese Synode zuständig sind in Rom, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, die forcieren es, die wollen echte Ergebnisse und das muss auch geschehen. Aber die Kirche ist in der Tat keine Demokratie, sondern ist bischöflich verfasst mit dem Papst an der Spitze und dort liegt die Entscheidungskompetenz.
Heute gehen in SWR1 Geburtstagsgrüße nach Südafrika. Desmond Tutu ist 90 geworden. Der Friedensnobelpreisträger, Anti-Apartheidskämpfer und frühere Erzbischof von Kapstadt. Und ein Geschenk, das er zu seinem 90. Geburtstag bekommen hat, ein neuer Film, in dem er mit dem Dalai Lama um die Wette lacht. Und allein schon, wenn man sich den Trailer anschaut, kann man nicht anders als mitlachen. Mission Joy heißt der Film, wie man in schwierigen Zeiten glücklich ist. Karin Wehrheim über die besondere Freundschaft zwischen Desmond Tutu und dem Dalai Lama.
Ende Juni hatte das Oberhaupt der Tibeter ein kurzes Videotelefonat mit Desmond Tutu auf Facebook veröffentlicht. Der fast 90-jährige Tutu sitzt darin bequem zurückgelehnt auf einem Sofa. Seine blauen Augen leuchten, wenn er lacht. Tutu redet nicht viel, nur so viel, dass er sich freue, mit seinem lieben Freund Kontakt zu haben.
I'm very glad, obviously, to be in touch with my dear friend. His Holiness.
Beide lachen, dennoch hat es etwas von Abschied. Wie viel die beiden alten Männer verbindet, zeigt der Film Mission Joy deutlich. Der Kampf um friedliches Miteinander, um Respekt trotz gegensätzlicher Lebensbedingungen und Ansichten und Humor. Als beide im Film gefragt werden, was sie über ihren Tod denken, muss Tutu lachen, weil der Dalai Lama im Vorteil sei.
Well, he doesn't mind too much.
Ihm kann das egal sein. Buddhisten werden wiedergeboren. Desmond Mpilo Tutu ist am 7. Oktober 1931 im schwarzen Ghetto des Minenstädtchens Klerksdorp bei Johannesburg geboren. Seinen Job als Lehrer kündigt er aus Protest gegen die rassistische Bildungspolitik der Apartheid-Regierung. Er wurde Priester, dann der erste schwarze anglikanische Bischof von Johannesburg und später Erzbischof von Kapstadt und überzeugter Anti-Apartheid-Aktivist. Dafür erhielt er 1984 den Friedensnobelpreis. Auch nach dem Ende der Apartheid in Südafrika mischte sich Tutu ein, setzte sich für die Rechte Homosexueller ein und mahnte, die enormen Unterschiede zwischen Arm und Reich im Land zu verringern.
There is no future without forgiveness. Our country would have been turned into dust and ashes.
Es gibt keine Zukunft ohne Verzeihen. Unser Land wäre zu Staub und Asche geworden, wenn wir den Weg der Rache und Vergeltung fortgesetzt hätten.
We mustn't wait just on government.
Wir müssen nicht warten, dass die Regierung etwas tut. Wir müssen sagen, wir wollen unsere Gesellschaft verändern. Wir wollen, dass diese Gesellschaft eine wird, die sich kümmert.
A caring society.
Auf diesem Weg hat das Südafrika Desmond Tutus noch ein Stück zu gehen. Kurz vor seinem Geburtstag haben Unbekannte ein wandfüllendes Porträt des Großvaters der Nation in Kapstadt mit einer rassistischen Schmähschrift auf Afrikaans versehen.
In knapp 30 Jahren, im Jahr 2050, was wird da auf unseren Tellern liegen? Gibt es dann da kein Leona oder Marmeladenbrötchen mehr am Sonntagmorgen oder wie? Ich mache mal einen Alternativvorschlag. Wie wäre es mit knusprigen Insektensnacks zum Frühstück oder Porridge aus der Tube? Oh, unheimlich irgendwie, aber vielleicht gar nicht so unrealistisch. Das zeigt jetzt eine neue Ausstellung in Ulm. Rainer Schlenz hat sich dort mal umgeschaut.
Drei Fläschchen mit oranger Flüssigkeit gefüllt stehen in einem Laboraufbau. Die Deckel sind mit transparenten Schläuchen verbunden, die in einem Versuchsreaktor münden. Der kleine Kasten produziert Zellkulturen für In-vitro-Fleisch, also synthetische Fleischstücke, nachhaltig und günstig. Von einem Ribeye-Steak indessen ist das Produktionsergebnis noch weit entfernt.
Also im Moment ist es noch so, dass es eine Masse ist, die grau ist und die eingefärbt wird. Und eben nicht die typische Steak-Struktur hat. Aber auch daran wird noch gearbeitet werden. Im Moment ist es tatsächlich noch ein recht unförmiger Klumpen.
Sagt die Ausstellungsmacherin Viktoria Krason. Das mit dem In-vitro-Steak kann ja noch werden. Aber eines macht die Ausstellung schon im Eingangsbereich unmissverständlich klar.
Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass das große Fest im Grunde vorbei ist. Also, dass wir uns an einem Punkt befinden mit unserem Ernährungssystem, an dem es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann.
Wie aber geht es weiter? Und welche Rolle spiele ich als einzelner Konsumierender? Die Ausstellung liefert unglaublich viele Hinweise, wissenschaftliche Ansätze, politisch-wirtschaftliche Zusammenhänge. Sie zeigt aber auch Utopien der Kunst. Die Ulmer Künstlerin Cora Schönemann hat den Tisch der Zukunft gedeckt. Vor allem mit beigen, mundgerechten Versorgungsblöcken aus gepresstem Getreide und Öl für die gesamte Weltbevölkerung.
Die Utopie ist natürlich auch, dass wir es geschafft haben, also das Problem der Nahrungsknappheit zu lösen. Alle sind versorgt und ich habe quasi für mich meinen Teil dazu geleistet. Individualität stelle ich jetzt zurück und bin bereit, mich einzulassen.
Und die Nahrungsblöcke, die übrigens schon längst erfunden sind, werden garniert mit Kirschen oder Heuschrecken. Dieses Festmahl der Zukunft will die Angst nehmen vor dem Neuen. Auch das zeigt die Ausstellung. Das Thema Ernährung ist entsetzlich angstbesetzt. Erkennbar an reißerischen Buchtiteln wie Der süße Tod.
Und es spielt mit den Ängsten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und indem wir darauf hinweisen, wollen wir aber auch einfach darauf hindeuten, dass es eine Strategie ist und damit den Menschen auch ein bisschen die Angst nehmen vor dieser überdramatisierten Informationsflut.
Die Ausstellung Future Food versachlicht das Thema Ernährung, ohne nüchtern rüberzukommen. Es gibt Witziges, es gibt Mitmachstationen und vieles zum Staunen. Robotergestütztes Smart Farming, Landwirtschaft im Hochhausformat und vieles mehr. Erstaunlich auch, die Zukunft hat längst begonnen. Beispiel, die Bowls, also Schüsseln mit frischem Gemüse und Reisnudeln, gehören zum Gastroalltag der Gegenwart.
Die Bowl ist eben etwas, wo wir verschiedene frische, unverarbeitete Produkte transparent nebeneinander sehen, die uns also auf einen Blick zeigt, was hier drin ist und dass es sehr gesund ist.
Konkrete Kochrezepte für Future Food gibt es zwar keine, aber sicher ist, nach dem Ausstellungsbesuch beißt man mit einem anderen Bewusstsein in sein Schnitzel, egal ob vegan oder fleischlich.
Ein Thema, das einem in der Seele wehtut. Wenn ein Vater oder eine Mutter psychisch krank wird, dann ist es was, was alle in der Familie betrifft. Stefan Haller hat genau das erlebt. Seine Mutter war psychisch krank. Und 5 Jahre nach ihrem Tod hat er begonnen, seine und ihre Geschichte in einem Comic zu verarbeiten. Schattenmutter heißt er. Und Silke Arning stellt den Comic vor. Sie hat auch mit Stefan Haller über seine Mutter gesprochen.
Es ist nicht ganz klar, woran diese Mutter leidet. Schizophrenie lautet eine Vermutung, vielleicht Depressionen? Schon dieser Umstand sagt alles. Über die Erkrankung der Mutter wurde in der Familie nicht gesprochen.
Das Problem war, dass sie ja immer schlecht schlief wegen allen Problemen und niemand von uns wollte ihr schlaflose Nächte bereiten. Und es war klar, dass ihre Krankheit anzusprechen zu Konflikten geführt hätte.
Es ist eine schräge Situation, die Comicautor Stefan Haller im Rückblick auf seine Kindheit beschreibt. Seine Mutter sehnt sich nach Anerkennung für das, was sie im Haushalt und für die Familie leistet. Doch die Kinder und auch der Vater empfinden genau das Gegenteil. Eine Mutter, die zwar da ist, aber zugleich immer mit sich selbst beschäftigt, geistig abwesend, zerstreut, überfordert, nicht ansprechbar.
Sie hat ständig analysiert, was sie selber macht, was die Leute um sie herum machen und das versucht, in eine Ordnung zu bringen, die für sie passt.
Mit der Realität hat diese Ordnung jedoch wenig zu tun. Widerspruch zwecklos, denn diese Mutter duldet keine andere Sicht der Dinge. Was macht eine solche Krankheit mit der Familie? Diese Frage hat Stefan Haller beschäftigt, denn den langen Schatten dieser Mutter fühlt er bis heute.
Ich wollte von mir ausgehen, von meinen Problemen und auf den Grund gehen, was ist die Ursache davon.
Stefan Haller spricht mutig und ganz offen von Unsicherheiten, die ihn begleiten, von mangelndem Selbstwertgefühl. Schattenmutter ist denn auch keine Biografie. Es ist die ebenso beeindruckende wie verstörende Geschichte einer intensiven Recherche. Dabei wirft der 180 Seiten starke Comic einen aufschlussreichen Blick in die Tagebücher der Mutter. Man folgt Stefan Haller bei seinen auch schmerzvollen Gesprächen mit Nachbarn, Verwandten und Ärzten, lauscht den Erinnerungen. Alles kommt auf den Tisch, ohne Vorwürfe, ohne Anklage. Gezeichnet ist das in scheinbar schnellen Strichen, in einfachem Schwarz-Weiß, viele Szenen ohne erkennbaren Hintergrund.
Meine eigenen Recherchen sind anders gezeichnet, meistens ohne Hintergrund, weil ich so im Leeren stehe mit meinen eigenen Empfindungen. Erst wenn ich mit Leuten spreche, kommen dann Hintergründe hinzu. Das ist ein Halt, den ich kriege. Aber richtig ausgearbeitet mit Details sind erst die Tagebucheinträge meiner Mutter.
Schattenmutter ist ein sehr persönlicher, leiser Comic. Hut ab vor diesem schonungslosen Einblick in eine Welt, die noch immer ein Tabuthema ist.
Eine Ära geht zu Ende. Nach 18 Jahren gibt Peter Neher das Amt des Präsidenten der Caritas ab. Jahrelang hat er sich an der Spitze des katholischen Wohlfahrtsverbands für Menschen in Not eingesetzt, in der Ferne, wie zum Beispiel in Indien und Bangladesch oder auch hier, zum Beispiel bei ihm um die Ecke in Freiburg. Ich habe Peter Neher gefragt, wenn man sich wie er ständig mit der Not anderer beschäftigt, gibt es da nicht auch mal Zeiten, in denen man auch mal alles hinschmeißen will?
Ja gut, es ist natürlich schon so, in so einer langen Zeit gibt es unterschiedliche Phasen und Themen, die einen durchaus natürlich massiv beschäftigen. Aber ich wusste, es ist ein Wahlamt, ich bin für die Zeit gewählt und es ist nicht meine Art, hier vorzeitig davon zu laufen, sondern dann auch die Themen zu bearbeiten und durchzubeißen. Es geht hier letztlich um einen Dienst für die Menschen und das war es mir immer wert, dafür mich auch zu engagieren und einzusetzen.
Jetzt liegt ja gerade die Bundestagswahl hinter uns. Die Sondierungsgespräche laufen auf Hochtouren, auch zum zentralen Thema, dem Klimaschutz. Den muss man sich ja auch leisten können. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, dass Klimaschutz auch für Menschen mit wenig Geld in der Tasche möglich ist?
Das halte ich für ein ganz zentrales Zukunftsthema. Und ich glaube, dass es da eine Menge von Maßnahmen braucht, die dringend notwendig sind. Ich nenne zum Beispiel die CO2-Bepreisung, die tatsächlich ein Anreiz sein muss, um von fossilen Energien wegzukommen, gekoppelt aber mit Rückerstattungsmechanismen, der gerade Menschen mit niedrigem Einkommen entlastet, weil die ja am wenigsten beitragen zum Klimawandel. Dann brauchen wir wirklich einen direkten Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Ich nenne das Dienstwagenprivileg, das völlig aus der Zeit fällt, oder die Bezuschussung geringere Steuern bei Flugbenzin und Diesel. Und wir brauchen den Aufbau einer klimafreundlichen Infrastruktur, zum Beispiel, dass Menschen in schwierigen finanziellen Lagen, dass die ein kostenloses Ticket kriegen oder für die anderen, zum Beispiel für 365 Euro, dass man hier tatsächlich einen günstigen Preis hat, um den öffentlichen Nahverkehr gut auszubauen.
Es gab mal einen FDP-Politiker, der im Zusammenhang mit dem Sozialstaat von spätrömischer Dekadenz gesprochen hat. Fürchten Sie, dass die Zeiten in Zukunft wieder härter werden könnten?
Ja, das war der mittlerweile verstorbene damalige Vorsitzende Guido Westerwelle, der diesen Begriff gebraucht hat, der natürlich völlig daneben war und in keinster Weise die Situation auch damals beschrieben hat. Die Sorge ist schon da. Gleichzeitig habe ich aber doch auch den Eindruck, dass ja vielleicht auch die FDP dazu gelernt hat und an der Stelle dieses Wording nicht mehr wiederholen würde. Das ist die Hoffnung, dass tatsächlich anders eingestielt wird, denn ich glaube, ein starker Sozialstaat ist dringender notwendig denn je. Das hat ja auch gerade die Pandemie gezeigt, dass wir einigermaßen bisher gut durchgekommen sind, hängt mit einem handlungsfähigen und starken Sozialstaat zusammen.
Jetzt gehen Sie ja nach 18 Jahren, Herr Neher. Ich habe Sie eingangs nach den eher schwierigen Momenten gefragt. Gab es denn aber auch Augenblicke, Erlebnisse, Erfahrungen, die Sie glücklich gemacht haben an der Spitze der Caritas?
Ja, das gibt es, Gott sei Dank. Sonst wäre die Arbeit, glaube ich, sehr mühsam, wenn man nur immer mit den Problemlagen konfrontiert wäre. Ich denke einfach an eindrucksvolle Begegnungen in der internationalen Arbeit. Ich war 2004 in Indien, mit welcher Kraft gerade auch die Frauen in den einzelnen Projekten die Arbeit auf sich genommen haben und wirklich hier auch eindrucksvolle Arbeit geleistet haben, um ihre Familien voranzubringen. Das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Oder ich denke an den Besuch bei der Caritas in Hamburg, wo ich einfach wirklich bewegende Arbeit, ob das im Hafenviertel war, mit Menschen, die in ganz anderen Bezügen leben und arbeiten, als wir das so gut bürgerlich normalerweise gewohnt sind. Das sind so Schlaglichter und das nehme ich schon aus den 18 Jahren mit welchem Engagement viele der Kolleginnen und Kollegen hier unterwegs sind, tatsächlich damit Menschen aufrecht und gut leben können.
Was haben Sie sich denn für die kommende Zeit vorgenommen?
Ja gut, ich bin ja weiter Priester und ich werde weiter in den Gemeinden hier in Freiburg seelsorgerlich mitarbeiten. Und darüber hinaus, so ist es vereinbart mit dem Freiburger Erzbischof, dass ich mich stark engagieren werde in der Seelsorge für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, weil ich den Eindruck habe, dass das dringend notwendig ist, dafür auch Zeit zu haben. Und das freut mich, wenn ich das jetzt dann in der Zukunft wieder stärker auch machen kann.
Minutenlanges Schweigen gestern Mittag in Halle. In Erinnerung an das, was dort vor 2 Jahren passiert war. Ein schwer bewaffneter Mann hatte versucht, in die Synagoge in Halle reinzukommen. Sein Plan war, er wollte Jüdinnen und Juden töten, die dort gerade Yom Kippur feierten. Und als ihm das nicht gelang, erschoss er 2 Menschen in der Nähe der Synagoge. Einen 20-Jährigen in einem Dönerimbiss. Und genau dort hat Stefan Bringezu jetzt 2 Jahre nach dem Anschlag vorbeigeschaut.
Im Kiezdöner wird geschraubt, gebohrt und gehämmert. Der Ort, an dem der Attentäter vor 2 Jahren einen jungen Mann erschossen hat, ist eine Baustelle. Denn der Laden wird mit Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern derzeit komplett umgebaut. Katrin Mangold ist für die Innenausstattung verantwortlich.
Mein Ziel ist immer auch, aus etwas Bitterem etwas Schönes zu machen, in eine bittere Situation Licht zu bringen. Als ich das erste Mal da war, das war im November 2020, und ich bin reingekommen, ich wollte wegrennen. Da ist ja gar nichts. Und das Erste war mal, Ismet und Rifat zu fragen, was wünscht ihr euch? Sie haben dann gesagt, wir wünschen uns das Thema Ausflug in die Natur.
Und so erstrahlen die Wände des Ladens jetzt in einem satten Grün, das zugleich die Farbe der Hoffnung ist und einen Neuanfang symbolisieren soll. Denn seit dem Anschlag läuft der Dönerimbiss mehr schlecht als recht. Zu viele traurige und schreckliche Erinnerungen sind damit verbunden, meint Ismet Tekin, der den Schüssen des Attentäters damals nur knapp entkommen konnte.
Viele Kunden haben gesagt, das ist traurig, wenn wir reinkommen. Viele haben gesagt, ob hier ein Gedenkort ist. Deswegen haben wir das verhindert.
Nur wenige Gehminuten entfernt liegt der erste Anschlagsort, die Hallische Synagoge. Max Priworotski von der jüdischen Gemeinde Halle versucht, das Geschehene immer noch zu verarbeiten. Sobald er etwa einen Hubschrauber kreisen hört, werden Erinnerungen wach.
Ich habe schlechte Gefühle, wenn die fliegen. Und Grund dafür ist, dass am 9. Oktober waren sehr viele polizeiliche Helikopter oben. Wir wussten aber drin gar nicht, was draußen los ist. Das ist das Problem. Wir wussten, was für Helikopter das sind, wie viele Attentäter, wie viele Ermordete. Ob nur vor der Synagoge war das oder noch 20 oder 30 Plätze in der Stadt.
Viele der Opfer sind 2 Jahre nach dem Anschlag noch immer traumatisiert und finden nur schwer wieder zurück in den Alltag. Und es macht es dabei nicht leichter, dass es immer wieder rassistische und antisemitische Vorfälle in Deutschland gibt, erzählt Antje Arndt von der mobilen Opferberatung Halle.
Es kommen täglich Meldungen rein und Betroffene hören täglich Meldungen von rassistischen, antisemitischen Angriffen. Zum diesjährigen Yom Kippur gab es die Meldung zum versuchten Anschlag auf die Synagoge in Hagen. Letztes Wochenende in Halle rechte Querdenker-Demonstration, antisemitische Diskriminierung eines jüdischen Musikers in einem Hotel in Leipzig. Und wenn sich dieser rassistische und antisemitische Normalzustand in unserer Gesellschaft nicht ändert, dann wird es auch den Betroffenen nicht besser gehen.
Rund um die Uhr erreichbar, das sind die Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger jeden Tag und jede Nacht, also wirklich immer. Und im vergangenen Jahr wurden die über 1000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rund 180.000 Mal kontaktiert. Das sind allein die Zahlen für Baden-Württemberg. Martina Rudolf Zeller leitet die evangelische Telefonseelsorge in Stuttgart und erlebt, wie viele Menschen sich einsam fühlen. Ich habe sie gefragt, ob mit der Corona-Pandemie eigentlich auch Menschen einsam wurden, die sich vorher eigentlich gar nicht als einsam gefühlt haben.
Auf alle Fälle. Wir hören vor allem von den jungen Menschen, dass die Auswirkungen der geschlossenen Universitäten und geschlossenen Studentenwohnheimen und sowas, dass das eine große Herausforderung war, wieder im Kinderzimmer bei den Eltern quasi zu sitzen oder keine sozialen Kontakte pflegen zu können, niemanden kennenzulernen und sich zu vernetzen. Also gerade Neubeginner an Ausbildungen oder Schulen oder an Universitäten, die haben sehr, sehr gelitten. Und ich hoffe jetzt sehr, dass es ein bisschen besser wird für die.
Was haben die Ihren Kolleginnen und Kollegen oder Ihren Mitarbeitern, den Ehrenamtlichen, erzählt zum Beispiel?
Also da fällt mir ein, die Geschichte einer jungen Frau, die wirklich sagte, Dieses, ich sitze allein in meinem Zimmer und mir fällt die Decke auf den Kopf. Mhm. Und die Gedanken fangen an zu kreisen und ich kriege sie nicht mehr gestoppt. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Es muss sich etwas ändern. Also Einsamkeit macht depressiv. Das ist auch erforscht, das weiß man.
Und wie können dann die Ehrenamtlichen am Telefon helfen?
Das ist schon eine große Hilfe für Betroffene, wenn sie den Druck im Moment nicht gut aushalten können, bei uns anrufen können und dann haben sie da einen Gesprächspartner.
Also jemand, diesen Druck quasi mal ablassen.
Genau, den Druck ablassen, nicht aushalten müssen, sondern wirklich jetzt jemand zu haben, mit dem man sprechen kann und diese bedrohlichen oder auch bedrückenden Gedanken, diese schweren Momente zu teilen. Das ist schon eine große Erleichterung.
Ich habe noch ein weiteres Beispiel von einer Kollegin von Ihnen mitgebracht, die Folgendes, wie ich finde, Schockierendes erzählt.
Ich hatte den Eindruck, dass ich so die letzten 1,5 Jahre sehr viel intensiver mit jüngeren Frauen gesprochen habe. Familie, Kinder, noch eine Berufstätigkeit, die das die ganze Zeit sehr gut verbinden konnten und irgendwie hinbekommen haben. Und jetzt die ganze Familienarbeit wieder bei den jungen Frauen, bei den Müttern gelandet ist. Und da habe ich manchmal solche Nächte gehabt, dass ich in der Zeit mit 5, 6 Menschen gesprochen habe, jungen Frauen, die nicht mehr weiterleben wollen.
Kommt da Seelsorge am Telefon nicht an Ihre Grenzen, Frau Rudolf-Zeller?
Nee, überhaupt gar nicht. Wenn Menschen suizidale Gedanken haben und wirklich auch gequält sind davon, dann gibt es im Umfeld oft niemand, mit dem sie wirklich in Ruhe und ausführlich darüber sprechen können.
Ist das aus Scham oder?
Also Scham ist vielleicht ein Punkt, aber es geht vor allem auch darum, die Betroffenen wollen keine Belastung werden. Mhm. Und wie reagiert so ein Umfeld? Die würden sagen, Mensch, nein, mach keinen Scheiß, das kannst du nicht machen und so. Oder sie sagen, so schlimm ist doch nicht. Also mit jemand Neutralem, nenne ich es mal, wirklich in Ruhe und ausführlich darüber sprechen zu können, das ist eine Entlastung.
Mittlerweile kann man Telefonseelsorgerinnen und Seelsorger auch per E-Mail oder im Chat erreichen, also nicht mehr nur am Hörer. Was sind die Vor- und Nachteile bei der Online-Seelsorge?
Die Online-Seelsorge ist noch niederschwelliger als ein Telefongespräch mit uns. Es gibt Themen, das ist unsere Erfahrung, die sind so schambesetzt, so bedrohlich, dass sie nicht mal ausgesprochen werden können. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass vor allem die jüngeren Menschen uns schreiben, die nutzen ihre Smartphones weniger zum Telefonieren, als um ihre Kommunikation in Schriftform zu führen. Ich bin aber überzeugt davon, das Telefon wird nie ausgedient haben. Also der Wunsch nach einem persönlichen Gespräch, der wird auf jeden Fall auch weiter bestehen.
Yes, 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 es ist bewiesen. Musik kann den Blutdruck senken. Besonders beliebt zur Beruhigung Klassik. Aber auch mit Techno kann man sich in Trance tanzen und damit auch dem Alltag einfach mal so davon tanzen. Mit wie Beats heilen können, darüber hat Helen Roth mit der Techno-Größe Bebetta gesprochen. Bei Beats natürlich.
Das war's. Die letzten Beats der 2,5-stündigen Techno-Party verklingen, mitten auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau. Der Jubel ist groß. Noch ist die Menge nicht bereit, DJ Bebetta von der Bühne gehen zu lassen. Bebetta, die mit bürgerlichen Namen Annika Schnabel heißt, ist mit dem Abend sehr zufrieden.
Das bedeutet irgendwie so Seelenfrieden und also Energie rauslassen und Energie kriegen und das tut einfach gut.
Seit 2008 legt sie auf und ist mittlerweile eine internationale Techno-Größe. Von Indien bis Australien. Vor rund 10 Jahren hat sie in Trier ihr Psychologiestudium für die Musik abgebrochen. Mit einem Augenzwinkern sagt die Musikproduzentin, dass sie als DJ mehr Gutes für die Psyche der Menschen als Therapeutin tun kann.
Weil ich liebe auch die Interaktion mit den Leuten. Man merkt richtig, man spiegelt sich auf der Bühne. Also wenn ich lache, dann lachen die zurück. Und es ist halt irgendwie so eine kontrollierte Eskalation, finde ich immer. Und ich habe auch das Gefühl, dass das gefehlt hat.
Ein gutes Set, meint die Künstlerin, soll eine Geschichte erzählen, Höhen und Tiefen haben, überraschen und ein glückliches Ende nehmen.
durch emotionales Abreagieren beim Tanzen zu den mal sanften, mal treibenden Beats werden psychische Konflikte und innere Spannungen abgebaut.
Es hat ja auch was Hypnotisches und sowas Treibendes. Du bist wie in so einem Trance-Zustand und das tut den Leuten einfach gut. Dadurch werden auch Aggressionen abgebaut. Also das hat man jetzt auch gesehen zu Corona. Die ganzen Jugendlichen waren überall auf der Straße, unkontrolliert. Also es ist wirklich unterschätzt, glaube ich, was eigentlich Clubs leisten, also für die Gesellschaft auch.
Bebetta ist davon überzeugt, dass viele Gewaltausbrüche während des Lockdowns aus dem fehlenden Platz zum Feiern resultierten. Zudem herrsche in der Techno-Szene ein großes Wirrgefühl. Gefühl, wobei jeder so sein darf, wie er ist. Auch deshalb seien die Partys so heilsam. Es geht um Gemeinschaft, darum, dass Menschen aller Hautfarben und Glaubensrichtungen zusammenfinden und, wie Bebetta sagt, ihren Geist befreien.
Je mutiger das Publikum ist, desto besser ist die Party. Und ich gehe auch immer gerne mit auf der Bühne ab. Und dann ist halt bei denen auch so eine Scheu irgendwie weg. Also ich trinke nicht mal Alkohol, keine Drogen. Ich bin immer komplett nüchtern auf der Bühne. Kann nicht besser sein.
Bislang kam es einem ja so vor, dass egal was über Facebook bekannt wird, es prallt einfach an dem Unternehmen ab. Jetzt könnte aber eine rote Linie überschritten sein, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen darum weiß und nichts dagegen macht, dass es mit seinen sozialen Netzwerken Hass und Hetze befeuert und Kinder und Jugendliche gefährdet. Facebook-Chef Mark Zuckerberg schaltet wie gewohnt in den Rechtfertigungsmodus. Und das hat unseren Korrespondenten in San Francisco, Markus Schuler, so wütend gemacht, dass er Mark Zuckerberg eine persönliche E-Mail geschrieben hat.
Lieber Mark Zuckerberg, danke, dass du deine E-Mail an deine Angestellten auch auf Facebook gepostet hast. Ganz ehrlich, selten habe ich so ein schlechtes Ablenkungsmanöver gelesen wie deines. Ich find's ziemlich daneben, wie du für deine Mitarbeitenden und dich die Welt schönredest. Da sagst du zum Beispiel, Facebook sei führend, wenn es um die Forschung über soziale Medien geht. What? Vor ein paar Wochen hat ein Unternehmen Daten zu den populärsten Links auf Facebook im zweiten Quartal 2021 veröffentlicht. Das war total unverfänglich und ganz in deinem Sinne. Da ging es um Haustiere, ums Kochen und Family. Als Journalisten danach gefragt haben, was die beliebtesten Links im ersten Quartal 2021 waren, da hast du geschwiegen. Die New York Times ist trotzdem an die Daten rangekommen, die dein Unternehmen nicht veröffentlichen wollte. Die meistgeklickte Geschichte Anfang 2021 war eine Fake News Story über Impfungen gegen Covid-19. Sprich, ihr habt diese Geschichte absichtlich zurückgehalten, weil sie schlecht für das Image deiner Firma gewesen wäre. Brauchst du noch ein zweites Beispiel für deine Lügen und Nebelkerzen? Da sagst du in deinem Post, dass es total gaga sei, dass Facebook damit Geld macht, seine Userinnen und User aufzuwiegeln. Das sei unlogisch. Lieber Mark, das stimmt einfach nicht. Auch ich habe mir diese Woche unter Pseudonym ein Konto bei Instagram zugelegt, weil ich es selbst testen wollte. Ich habe mich als 13 Jahre altes Mädchen ausgegeben und habe nach Inhalten wie Diät und Schlankwerden und Hungern gesucht. Wenig später habe ich jede Menge Tipps und Vorschläge von Konten erhalten, die eindeutig Magersucht propagierten. Sorry, Mark Zuckerberg. Francis Haugen hat recht. Dein Unternehmen ist gefährlich für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie.
Die Meinung von San Francisco-Korrespondent Markus Schuler. Papst Franziskus schickt die katholische Kirche auf einen Reformweg. 2 Jahre lang. Es ist ja kein Geheimnis, die Kirche steckt in einer tiefen Krise und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ausgangspunkt für den Reformprozess, den synodalen Weg, ist eine Weltsynode, die Papst Franziskus gestern in Rom mit vielen Katholikinnen und Katholiken aus aller Welt eröffnet hat. Und Tillmann Kleinjung berichtet darüber, wie sich der deutsche synodale Weg von dem weltweiten unterscheidet.
Der Papst will kein Kirchenparlament, er hält nicht viel von Mehrheitsbeschlüssen. Da unterscheidet sich der synodale Weg des Papstes deutlich von dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, der ebenfalls ein synodaler Weg ist. Auch inhaltlich sind die beiden Veranstaltungen grundverschieden. Dem Papst geht es eher um methodische Fragen, wie können wir gemeinsam Kirche gestalten? In Deutschland stehen dagegen konkrete inhaltliche Fragen im Vordergrund. Zum Beispiel, welche Rollen können Frauen in der Kirche spielen? Soll die Amtszeit von Bischöfen begrenzt werden? Das sind keine speziell deutschen Fragen, sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing.
Die Frage von Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, die Frage des Einbezugs von Frauen auf allen Ebenen, das sind keine Fragen, die nur wir in Deutschland bearbeiten, sondern die sind in weiten Teilen, insbesondere der westlichen Welt, auf dem Tisch und suchen nach Antworten.
In Rom beobachtet man den synodalen Weg in Deutschland dennoch mit Sorge. Papst Franziskus hat die Katholiken in Deutschland in einem Brief vor einem Sonderweg gewarnt. Bei der Versammlung des Synodalen Wegs am vergangenen Wochenende in Frankfurt fanden dennoch etliche Reformvorschläge große Mehrheiten. Unter anderem sollen die Gläubigen ein Mitspracherecht bei Bischofswahlen erhalten. Das riecht für viele im Vatikan verdächtig nach Reformation 2.0. Papst Franziskus sieht es im Interview mit einem spanischen Radiosender nicht ganz so dramatisch. Ich würde da nicht zu tragisch werden. Viele der Bischöfe, mit denen ich gesprochen habe, sind nicht böswillig. Es ist ein seelsorgerischer Wunsch, aber er berücksichtigt einige Dinge nicht, die ich in dem Brief erklärt habe. Das Unverständnis beruht auf Gegenseitigkeit. Viele an der Kirchenbasis in Deutschland sind enttäuscht und verärgert, dass Papst Franziskus die umstrittenen Erzbischöfe Wölke und Heese im Amt belassen hat. Ist man sich im Vatikan bewusst, wie dramatisch die Krise der Kirche in Deutschland ist? Der Würzburger Bischof Franz Jung.
Ich weiß es nicht immer, ob die Dramatik der Situation wirklich so angekommen ist. Da habe ich bisweilen meine Zweifel.
Zum Auftakt der Weltsynode ist kein Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz oder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Rom. Auch beim Abschluss bleiben nach jetzigem Stand die Laien außen vor. Im Oktober 2023 soll eine Bischofssynode die Schlüsse aus 2 Jahren Beratung ziehen.
Vielleicht standen Sie ja auch schon mal vor der Entscheidung, soll ich oder soll ich noch nicht meine Kinder ans Tablet lassen? Ab wann ist es sinnvoll, Kindern zu zeigen, wie das geht mit dem Touchpad und den ganzen Apps auf dem Tablet? In Ravensburg hat man sich viele, viele Gedanken darüber gemacht und hat nach langem Beobachten entschieden, Kinder können schon in Grundschulen und sogar schon in Kitas mit Tablets umgehen lernen. Wie und wozu? Moritz Klute hat sich umgehört.
Der 12-jährige Malte erinnert sich, wie das war, als er vor 3,5 Jahren das erste Mal in der Grundschule in Ravensburg ein Tablet benutzt hat.
Es war erstmal cool. Also natürlich waren alle erstmal freudig erschreckt. So, was macht man in der Schule mit Tablets und wieso, warum jetzt auf einmal Tablets?
Doch der Schrecken war schnell vorbei und seine Mitschüler Johanna und Franz haben schnell den Nutzen der Geräte erkannt.
Besonders Spaß gemacht hat mir die großen Projekte, also zum Beispiel unsere Klassenzeitung oder mit dem Kleintierzoo-Ausflug. Aber auch natürlich, wenn man irgendwie mit einer Freundin oder so eine kleine Geschichte oder so geschrieben hat.
Wenn wir so ein Referat halten, konnten einfach das iPad nehmen, Bilder ausdrucken, auf Bookrater reinmachen und dann ausdrucken.
Anders als der Grundschulunterricht war die Kindergartenzeit der 3 noch tabletfrei. Im Rahmen des Projekts 5-to-8 Media wurden Tablets beispielsweise auch im Kindergarten des Bildungszentrums St. Konrad in Ravensburg ausprobiert. Erzieherin Manuela Haug war zunächst sehr skeptisch.
Ich selber sagte, es war Zwangsbeglückung. Also ich selber war auch sehr kritisch und wusste selber nicht mit diesem Medium umzugehen. Und deshalb habe ich gedacht, ich bin eigentlich nicht bereit dafür, andere Leuten das beizubringen.
Doch ihre Bedenken hätten sich schnell gelegt. Jeder könne den Umgang mit den Apps schnell lernen. Sie setzt etwa eine App ein, mit der die Kinder Stop-Motion-Filme drehen können. Dafür wird das Tablet auf einem Stativ festgemacht und die Kinder können damit Fotos von jeder Einzelbewegung von beispielsweise einer Lego-Figur machen. Und die App stellt die Fotos dann zu einem Film zusammen. Doch was bringt der Einsatz dieser Technik in so jungen Jahren? Projektleiterin Verena Hilbert sagt, die Technik gehöre bereits zur Lebenswirklichkeit der Kinder. Ihr ginge es darum, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Medien zu vermitteln.
Dann haben wir viele Potenziale, gerade für Kita-Kinder, die ja noch nicht schreiben können und die mit diesen Geräten einfach die Möglichkeiten haben, in Bildern zu erzählen, mit Sprache zu erzählen und ihre Geschichten, ihre Erkenntnisse auch festzuhalten, anderen zu zeigen.
Aber auch Malen, Basteln und Ausflüge in die Natur würden durch die neue Technik nicht zu kurz kommen.
Die Kinder nehmen das Tablet mit in den Zoo, in den Wald, sammeln dort Eindrücke, bringen die zurück. Wenn die Stop-Motion-Filme drehen, dann malen sie erstmal, basteln erstmal ganz viel, beschäftigen sich mit der Geschichte und machen dann einen Film daraus.
Ihr sei es wichtig, dass das Tablet nicht ein reines Abspielgerät sei, sondern es kreativ genutzt werden könne. Das wolle sie auch den Eltern vermitteln. Diese sollten mit ihren Kindern aber auch klare Regeln für zu Hause vereinbaren, zum Beispiel auch, wann die Tablets ausgeschaltet bleiben. An dem Praxistag in Ravensburg wurden einige Apps für Kinder vorgestellt. Die kamen bei den Anwesenden anwesenden Erzieherinnen und Erziehern offenbar gut an.
Ich fand es generell sehr, sehr spannend, weil davor kam noch nie die Idee auf, auch Medien im Kindergarten überhaupt einzubeziehen. Und dann habe ich die Fortbildung gesehen und fand es jetzt wirklich auch sehr interessant.
Ich bin schon auf dem Weg und bin eigentlich schon in der Anwendung mit den Kindern und habe einfach neue Ideen noch bekommen und mein Weg eigentlich bestätigt gesehen, den ich schon eingeschlagen habe.
Verena Hilbert wünscht sich, dass sich andere Schulen und Kitas ihr Projekt zum Vorbild nehmen und in Zukunft ebenfalls digitale Medien im Unterricht einsetzen.
Das war der Sonntagmorgen in SWR1. Ich bin Magdalena Knöller und wünsche Ihnen noch einen schönen, ruhigen Sonntag. Lassen Sie sich's gut gehen bei dem Sonnenschein.